Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen am heutigen ersten Sonntag nach Epiphanias mit dem Wochenspruch aus Römer 8, Vers 14, welche der Geist Gottes treibt, das sind Gottes Kinder. Und deshalb wissen Sie ja, wir dürfen nicht singen, aber die Lieder, die ich dann ansage, die können Sie im Gesangbuch dann ja verfolgen, während die Orgel die Melodie spielt. Wir singen jetzt das Lied Nummer 66, Strophe 1 bis 3, Jesus ist kommen. Gegenwärtig, lasset uns ihn anbieten und in Ehrfurcht vor ihm treten. Ehre sei dem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Kyrieleison, Christeleison, Kyrieleison. Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen ein Wohlgefallen. Allein Gott in der Höhe sei Ehre und Dank für seine Gnade, darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Unterlass, Altfried hat nun ein Ende. Wir wollen beten. Herr Gott, schenke uns innere Sammlung, damit wir den Gottesdienst nicht vergeblich feiern. Gib uns deinen Geist, dass nicht unser, sondern dein Wille geschehe. Vergib uns um Jesu Willen den Irrweg der Glaubenslosigkeit und Angst der Selbstsucht und Habgier, des Undanks und des Zweifels. Lass uns ganz Ohr sein für dein rettendes Wort. Gib uns Augen für deine Herrlichkeit und Macht. Lass unser Reden und Tun im Einklang stehen. Wirke unter uns die Gemeinschaft der Heiligen. Bekräftige dein Wort bei uns, damit unsere Antwort im rechten Lob und Dank bestehe. Amen.
Lesung für den heutigen ersten Sonntag nach dem Epiphanias steht im Matthäusevangelium im dritten Kapitel, die Verse 13 bis 17. Jesu Taufe. Zu der Zeit kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, dass er sich von ihm taufen ließe. Aber Johannes wehrte ihm und sprach: Ich bedarf dessen, dass ich von dir getauft werde, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt zu, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da ließ er es ihm zu. Und als Jesus getauft war, stieg er alsbald herauf aus dem Wasser. Und siehe, da tat sich ihm der Himmel auf, und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und über sich kommen. Und siehe, eine Stimme aus dem Himmel sprach: Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. Gemeinsam können wir nur bekennen, an wen wir glauben und wem wir uns anvertrauen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Wir hören jetzt über unsere Niederlage das Lied vom Chor Seitenwind. Komm, jetzt ist die Zeit.
Komm, jetzt ist die Zeit, wir beten. Schatz, Gott, für die Liebe stehen, die jetzt schon mit dir. bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die bestehen, die jetzt schon mit dir gehen. Komm, jetzt ist die Zeit.
Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Der für den heutigen ersten Sonntag nach Epiphanias vorgeschriebene Predigttext steht im Römerbrief Kapitel 12, die Verse 1 bis 8. Paulus schreibt: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und das Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist jemand prophetische Rede gegeben, so übe er sie dem Glauben gemäß. Ist jemand ein Amt gegeben, so diene er. Ist jemand Lehre gegeben, so lehre er. Ist jemand Ermahnung gegeben, so ermahne er. Gibt jemand, so gibt er mit laufendem Sinn. Steht jemand der Gemeinde vor, so sei er sorgfältig. Übt jedem gegenüber Barmherzigkeit, so tue er es gern. Gott segne dieses Wort an uns allen. Amen. Liebe Esra, ich bin ja nun schon einen Tag älter, aber als ich noch im Dienst war, sagen wir im Amt, noch vor der Pensionierung, da hat man ja viele Gemeindebesuche gemacht. Und auch zu denen, die der Kirche relativ fern standen oder vielleicht überhaupt nicht der Kirche angehörten. Und was mir dann immer auffiel, dass von diesen Leuten ziemlich harte Kritik immer geübt wurde an den Kirchgängern. Also an Ihnen beispielsweise jetzt. Was hatte man nicht alles an Ihnen auszusetzen? Wie wenig stimmte doch Ihr Leben überein mit dem, was in der Bibel stand? Und so ging das dann immer am Laufen und so weiter. Nun, natürlich war leicht zu beschauen, warum Sie diese Art Kritik übten. Sie wollten Ihre eigene Unkirchlichkeit ja im Grunde damit entschuldigen. Warum sollten Sie zur Kirche gehen, wenn die Kirchgänger auch nicht besser waren? Im Gegenteil, das waren Heuchler. Aber Sie waren ehrlich. Wie oft habe ich solche Gespräche führen müssen? Aber eins wird eben daran deutlich, und darum erwähne ich das, dass von uns Christen erwartet wird, dass wir in jeder Hinsicht ein vorbildliches Leben führen. Und wenn ein Bischof bei Rot über die Ampel fährt oder mit Alkohol am Steuer erwischt wird oder bei seiner Buchführung irgendwelche Ungenauigkeiten da auftreten und das kommt raus, dann wird das von der Presse viel intensiver aufgegriffen als vergleichbare Vergehen anderer Berufsgruppen. Von Christen erwartet man ein vorbildliches Leben. Und das zu Recht. Denn überall im Neuen Testament werden wir Christen aufgefordert, ein vorbildliches Leben im Sinne Gottes zu führen. So auch in unserem Predigtext. Paulus schreibt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Nun gibt es das ja in allen Religionen und Weltanschauungen, dass an das Gute im Menschen appelliert wird. Der Mensch muss was Gutes tun, um später vor den Göttern oder vor Gott bestehen zu können. Hat man im Buddhismus beispielsweise wirklich toll gelebt, vorbildlich gelebt, dann erspart man sich eine Wiedergeburt und kann so ins Nirvana eingehen. Im Islam steht uns der Himmel offen mit vielen, vor allem auch sinnlichen Freuden. Und manch ein Freigeist unter uns, der an nichts glaubt, sie aber sagt, sollte es tatsächlich doch noch irgendetwas geben, dann kann mir nichts passieren, ich bin ja immer anständig gewesen. Und doch, liebe Gemeinde, das, was Gott von uns erwartet, ist etwas grundsätzlich anderes, als was man allgemein unter guten Werten und einem anständigen Leben versteht. Die Bibel spricht davon, dass wir als Christen wiedergeboren werden, dass wir ein neuer Mensch werden. Wenn wir als Menschen Jesus begegnen, etwa beim Bibellesen, im Gottesdienst, in einer Gebetsgemeinschaft, und uns dann plötzlich deutlich wird, wer dieser Jesus eigentlich ist, eben nicht nur dieser fromme Wanderprediger, wie ihn viele sehen, sondern dass es wirklich der Sohn Gottes ist, der am Kreuz gestorben ist, um uns die Sünden zu vergeben, damit wir im jüngsten Gericht bewahrt bleiben. Und wenn mir das im Lauf meines Lebens irgendwie mal deutlich wird und ich dann diesen Jesus als meinen Herrn und Heiland annehme, dann werde ich Christ. Dann bin ich in die Gemeinde Jesu eingetreten. Dann gehöre ich zu dieser Gemeinschaft mit Gott. Und von dieser Basis her ändert sich auch jetzt grundsätzlich meine ganze Lebensführung. Ich werde jetzt ein Gott wohlgefälliges Leben führen, also ein Leben, was Gott gefällt, wie er es von mir erwartet. Das meint Paulus, wenn er hier schreibt, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich lebe also gewissermaßen jetzt in einem Kraftfeld Gottes. Und dieses Kraftfeld bestimmt jetzt meine ganze Lebensführung. Mein Leben wird zu einem Gottesdienst. Das fängt damit an, dass ich mich zum sonntäglichen Gottesdienst halte. Schon von den ersten Christen heißt es, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, das heißt also im Gottesdienst, und im Brotbrechen, also Abendmahl, und im Gebet. Warum kommt man zum Gottesdienst? Man kommt zum Gottesdienst, um Gott anzubeten, um Gott zu ehren, um Gott zu danken, um Gott ganz nahe zu sein. Um mit anderen Christen, so wie hier jetzt, gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Und deshalb ist der Gottesdienst für einen Christen das Selbstverständliche vom Selbstverständlichen. Und das ist ja nun so traurig in dieser Corona-Krise, dass man nur schwer sich treffen kann. Aber wir hoffen ja, dass es irgendwie doch mal wieder besser wird und dass die Kirchenlese brechend voll ist. Denn zur Existenz des Christen gehört der Gottesdienst. Unbedingt mit dazu. Liebe Hesela, der normale Mensch, der also kein bewusster Christ ist, sagt, ich will was vom Leben haben. Ich will auf meine Kosten kommen. Und so gestaltet er sein Leben. Sein Ego, sein Selbst steht im Mittelpunkt. Und liebe Hesela, das ist auch ganz normal. Genau wie in der Tierwelt. Nur so kann man sich behaupten, sich durchsetzen, Erfolge haben, weiterkommen. Und auch wenn es dann vielleicht mal ein bisschen rücksichtslos wird, man vielleicht sogar betrügt oder Gewalt anwendet. Das ist in der Politik ja auch nicht anders. Die wollen doch auch immer oben bleiben, die Wahlen gewinnen, Macht ausüben. Und in vielen Ländern machen die sogar Kriege mit allem Elend. Das heißt also, der normale Mensch steht im Dienst seines Egoismus. Ganz normal. Und nun macht Paulus hier deutlich, der Christ, also der Mensch, der zu Jesus gehört, steht im Dienste Gottes. Sein Leben ist Gottes Dienst. Der Christ sagt also nicht mehr, ich muss auf meine Kosten kommen, sondern genau umgekehrt, er sagt sich, was kann ich im Dienste Gottes in meinem Leben machen? Und so schreibt Paulus hier, ich ermahne euch, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und wohlgefällig ist. Anders ausgedrückt, Stellt euch mit eurer ganzen Existenz Gott zur Verfügung. Paulus hat das ja gemacht. Als er Christus vor Damaskus begegnete, hatte er nur noch eins im Sinn, Christus verkündigen. Und dank seiner guten Allgemeinbildung und seiner guten Griechischkenntnisse ist er dann das ganze Leben durch das Römische Reich gezogen, von einem Land ins andere, hat überall gepredigt, gepredigt, gepredigt und Gemeinde gegründet, bis die Römer ihn dann hingerichtet haben. Und in all den Jahrhunderten haben viele Tausende von Christen es genauso gemacht, sich total in den Dienst Gottes gestellt. Und unzählige haben auch darüber ihr Leben verloren. Nun können wir natürlich nicht alle hier in Hesel ein Leben wie Paulus oder Martin Luther führen. Und die Mehrzahl der Christen ist auch früher immer ihrer normalen Arbeit nachgegangen. Aber im geregelten Arbeitsablauf bleibt immer noch viel Spielraum, um Gott zu dienen. Paulus zählt hier Gnadengaben auf, die in der Gemeinde vorkommen, also besondere Gaben, die einzelne Gemeindeglieder haben und besitzen und in den Dienst der Gemeinde stellen. Er schreibt, sie haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. So ist es auch heute noch. Es gibt Gemeinden, die sind ziemlich tot, da tut sich nicht viel. Und es gibt andere Gemeinden voll lebendiger Frömmigkeit, weil es dort zahlreiche, ganz engagierte Leute gibt, die sich für die Gemeinde einsetzen und auf vielen Gebieten tätig sind. Die Zeiten, wo der Pastor alleine alles in der Gemeinde machte, so vor 50 Jahren, die sind längst vorbei. Jedes Gemeindeglied ist heute mitverantwortlich für die lebendige Gemeinde. Jeder mit den Gaben, die Gott ihm verliehen hat. Das sind die Posaunenchorspieler, die Gitarren- und Kirchenchöre. Da gebraucht man Leiter für Männer-, Frauen- und Jugendkreise, für den Kindergottesdienst. Vor allem aber auch Menschen, die mit offenen Augen durch die Gemeinde gehen und Nöte sehen, Einsamkeit sehen, Kranke besuchen und vielleicht eine Idee haben, das müsste man anders machen. Und dann Leute mit technischen Fähigkeiten, die mit der modernen Technik klarkommen, die es vor 20 Jahren überhaupt noch nicht gab. Wenn wir eben die Gitarre hören konnten, das wäre vor 20 Jahren nicht möglich gewesen. Aber es müssen Leute sein, die das können. Ich könnte es nicht. Liebe Hesler, ich könnte mir vorstellen, dass Gott uns im jüngsten Gericht fragen wird, wen hast du mitgebracht? Du bist hier bei mir in der Ewigkeit, weil du einen, sagen wir mal, gläubigen Großvater hattest, der dich zu Jesus geführt hat. Oder du bist bei einer Evangelisation zum Glauben gekommen. Das heißt also, andere haben sich seelsorgerlich um dich bemüht. Und deshalb bist du hier bei mir in der Ewigkeit. Und dann die Frage an uns, um wen hast du dich denn bemüht? Du hast doch Freunde. Beim Fußball, Arbeitskollegen, Nachbarn. Hast du mal versucht, ihn Jesus nahe zu bringen? Komisch, wir können über alles reden. Aber wenn es in unserem Alter von Jesus geht, dann haben wir eine Ladehemmung. Warum eigentlich? Wir reden mit unserem Nachbar über seinen Schlaganfall und über seine Herzoperation, also um Ereignisse, die wirklich hart die Grenze des Sterbens betreffen. Tun wir. Aber was jenseits des Todes uns erwartet, darüber schweigen wir gewöhnlich. Eigenartig. Und vielleicht wäre der andere ja froh, wenn er überhaupt mal dieses Thema bereden könnte, weil ihn das doch bewegt und er niemand hat, mit dem er darüber reden kann. Als die Jünger Jesu sich vor der jüdischen Obrigkeit verantworten mussten und ihnen verboten wurde, über Jesus zu reden, haben sie gesagt, Wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht über das reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Man muss dann reden. Das größte Ereignis der Weltgeschichte ist ja das Kommen des Sohnes Gottes in diese Welt gewesen. Seine Kreuzigung, seine Auferstehung, womit er uns das Tor zur Ewigkeit geöffnet hat. Und liebe Leser, das kann man doch nicht für sich behalten, das muss man doch weiter sagen. Auch in unserem beruflichen Alltag. Wir haben doch so viel Freiraum, um unsere Mitmenschen daran zu erinnern. Deshalb die Frage, später einmal, wen hast du in die Ewigkeit mitgebracht? Um wen hast du dich seelsorgerlich bemüht? Wir sagten zu Anfang, dass unsere Umwelt uns genau beobachtet, ob unser Lebenswandel im Sinne der Bibel in Ordnung ist. Und wenn nicht, dann geht es kritisiert los. In Wirklichkeit aber geht es ja gar nicht darum, ob wir vielleicht ein bisschen besser sind als die anderen oder eben auch nicht. Sondern grundsätzlich leben wir ein anderes Leben als die sogenannte Welt, weil wir zur Gemeinde Jesus gehören. Ihr seid von neuem geboren worden, sagt Jesus. Stellt euch nicht der Welt gleich, sagt Paulus. Wir haben also grundlegend unsere Existenz gewechselt. Und wenn wir an Jesus als unseren Herrn und Heiland glauben, wenn wir also zu Kindern Gottes geworden sind, gehören wir in eine andere Welt, der Welt Gottes. Wir stellen damit den Dienst in Gottes Dienst. Unser Leben wird zum Gottesdienst. Und daraus ergibt sich alles Weitere, was in unserem Leben dann geschieht. Eben, ob man im Posaunenchor mitspielt, im Gitarrenchor, der Dienst der Kirchenvorsteher, Leiter von Seniorenkreisen oder anderen Kreisen, Geld spenden für einen guten Zweck, das sonntägliche Gottesbesuch, alles das ist zusammen Gottesdienst. Und vor allem, dass wir den Mut haben, in der Öffentlichkeit mit aller Deutlichkeit uns zu Jesus zu bekennen. Vielleicht gelingt es uns ja, einen mitzubringen. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir lesen jetzt das Lied Nummer 72, 1 bis 6. O Jesus Christus, wahres Licht. 72, 1 bis 6.
für den heutigen ersten Sonntag nach Epiphanias. Herzlichen Dank an alle, die diesen Gottesdienst mitgestaltet haben. Vielen Dank auch für die Spenden der letzten Woche. Heute fördern wir mit unserer Kollekte die Sanierungsarbeiten in unserem Pfarrhaus. Die Spenden in den Opferkästen im Durchgang zum Turm kommen auf der Kanzelseite, die Angebote für Kinder und Jugendliche zugute. Und auf der Taufsteinseite für die diakonischen Zuschüsse. Vom 25. bis zum 30. Januar findet in unserem Martin-Luther-Haus die Kleidersammlung der Deutschen Kleiderstiftung statt. Sie können die Spenden von 9 Uhr bis 18 Uhr im Martin-Luther-Haus abgeben. Herzlich willkommen in unserer Kirche beim Gottesdienst am kommenden Sonntag um 10 Uhr mit Pastor in Ruhe Bernhard Beertz. Gott der Herr, segne diese Gemeinde und Menschen in der ganzen Welt durch alle, denen er viel anvertraut hat, so überfließend, wie er es selbst in seiner Liebe, Güte und Gnade ist. Amen.
Wegbegleiter. Das erste war ja von Seitenwind und diesmal von Wegbegleiter. Wir lesen jetzt das Lied 391, Jesus geht voran, die erste und vierte Strophe. 391.
Wir wollen beten. Lass uns beten zu dem ewigen und allmächtigen Gott. Lass uns ihn bitten, dass er unserer zerrissenen und friedlosen Welt Frieden schenke und dass er sich der Länder und Völker erbarme, in denen Unruhen und Kriege herrschen. Lass uns auch bitten für die Staatsmänner und Politiker aller Welt, dass Gott ihnen in den schweren Verantwortungen, die sie tragen, weise Gedanken schenke, die zum Frieden führen und die Freiheit und das Recht bewahren helfen. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Lasst uns beten für unsere Kirche, für ihre Pastoren und Theologen, dass sie vom Heiligen Geist geleitet werden und in seiner Kraft predigen und trösten und nach der Wahrheit Gottes forschen. Lasst uns beten für die Gemeinden, dass sie durch ihr Leben Zeugnis geben vom Evangelium und nicht nachlassen in der Fürbitte und im Dienst für die Welt. Lasst uns darum beten, dass die Christen in aller Welt Verbindung miteinander bekommen und untereinander einig werden im Glauben und in der Liebe. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Lasst uns auch beten für die Menschen, die hungern müssen, die unter Entbehrung leiden, die von Katastrophen heimgesucht werden, wie wir jetzt von der Corona-Katastrophe, dass sie Hilfe finden und dass wir, die wir alles reichlich haben, mit unserer Hilfe nicht nachlassen, sondern bereit sind, mit denen zu teilen, die zu wenig haben. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Und lasst uns beten für die Einsamen, besonders jetzt in der Corona-Zeit, um die sich niemand kümmert, für die Menschen, die unter einer inneren Not leiden. Lasst uns beten für die vielen Alten und Gebrechlichen, auch in unserem Dorf hier, für die Kranken, für die Sterbenden, dass Gott ihnen allen beisteht mit seinem Trost und seiner Kraft und dass sie und wir erfahren, Gottes Barmherzigkeit hat kein Ende. Lasset uns zum Herrn rufen, Herr, erbarme dich. Wir beten jetzt das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nach dem Segen singen wir noch, beziehungsweise lesen wir noch 157, Strophe 1, lass mich dann sein und bleiben. 157. Und wenn wir gleich ausgehen, würde ich bitten, dass die ganz hinten sitzen, als Erste ausgehen, dass man sich nicht zu sehr ins Gedränge kommt. Wir bitten nun um den Segen des Herrn. Es segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott. Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Amen.